Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, du hast ja heute einen ehemaligen Kollegen, ihr habt miteinander aus der Vergangenheit, Stefan Kennese eingeladen. Stefan, du bist der Trainer bei den Austria Frauen.
Genau, ja.
Bist die Woche auch aufgestiegen, nachdem euch ja die liebe Lisa Makas verlost. Jetzt habt ihr die Agenten geteilt. Ein bisschen was hat die Karina Wenninger abgekriegt, glaube ich, strategische Entwicklung. Du kümmerst dich jetzt auch um die sportliche Leitung, sprich, du bist zuständig wahrscheinlich für mehr wie bisher. Schön, dass du bei uns bist, dass wir heute über den Frauenfußball reden können, auch wenn es ein bisschen schwierig ist. Ihr wart beide gestern in der Generali Arena oder Franz-Horst-Stadion oder Viola Park. Ich weiß nicht, wie man bei der Nations League sagen darf. Das ist ja immer, darum haben wir alle Stadien zwischen 3-4 Namen, dass für jeden Bewerb ein anderer Name möglich ist. Es war schon eine bittere Stunde und es war sicher kein Ergebnis und Spiel, das jetzt den österreichischen Frauenfußball unbedingt weiterbringt. Ihr seid beide Trainer, du bei der Lönkbach, du bei der Austria. Ihr werdet euch nächstes Jahr in der Admiral-Frauen-Bundesliga treffen und gegeneinander spielen. Also das ist auch ein sehr interessanter Aspekt dieser Sendung. Aber was ist da gestern passiert? Vielleicht sag du einmal, wie hast du es erlebt? Ich meine, nach 13 Sekunden ein Tor, wir haben es bei den Herren, glaube ich, erlebt, wo gegen die Slowakei der Baumgartner schnellste Tor ever geschossen hat.
Ja.
Kann einmal passieren, sollte nicht, aber dann ist es in der Tonart leider weitergegangen.
Ja, das war, glaube ich, eine rabenschwarze erste Halbzeit der Mädels. Also ich habe viele Spiele oder die meisten Spiele eigentlich gesehen und ja, so ein Auftritt wie in der ersten Halbzeit, das war, natürlich kommt dann ein Pech dazu, dass die zweiten Bälle da drunter fallen, aber es war, ich finde auch, nicht leidenschaftlich genug verteidigt. Natürlich hat Deutschland, muss man alles berücksichtigen, da wollen noch einige zur EM mitfahren, die geben natürlich Gas, da stehen Spielerinnen vielleicht dann am Feld, diese letzte Chance wittern. Bei uns, für uns Österreicherinnen, geht es dann um nichts mehr. Aber ich finde halt, gegen Deutschland ist dann trotzdem was Besonderes und geht es immer um was. Der hat das ein oder andere Spiel, glaube ich, auch gegen Deutschland bestritten. Und ja, dann tut es schon sehr, sehr weh, dass man mit 6-0 in die Pause geht.
Andi, wo waren die Probleme? Das 1-0 ja, aber dann nach 9 Minuten das 2-0. Das Rheinland hat gemerkt, sie waren viel zu weit weg von der Frau. Sie sind ja überhaupt nicht in den Zweikampf gekommen. Hätte man das System gleich umstellen müssen, zumindest nach dem 2-0. Nach 13 Sekunden muss kein System umstellen, aber dann, wird es 2-0 gefallen ist und du hast gemerkt, es ist links und rechts durchgekommen.
Ja, es war, wie gesagt, also man sieht das immer anders und wir zwei sind ja mehr oder weniger Vogelperspektive gesessen und haben das natürlich alles gut gesehen. Das ist unten am Platz, ist das ein bisschen anders. Aber ich denke trotzdem, dass man nach dem 2-0 reagieren hätte müssen, weil man halt gesehen hat, dass Deutschland immer wiederum die Außen besetzt, dort versucht hat, die Spielerinnen freizukriegen. Zwischen die Linien haben sie sich auch dann gut angeboten. Und diese tiefen Läufe, was die Achter machen, die sind halt auch immer wiederum passiert. Durch das, dass die zwei Äußeren ganz außen gestanden sind, haben sie die Viererketten bei uns ein bisschen auseinandergezogen. Damit sind die Räume dazwischen aufgegangen. Und das darf da halt nicht passieren. Und da hätten wir vielleicht ein bisschen früher reagieren können. Es waren natürlich, so wie es der Stefan sagt, natürlich unglücklich, wenn du so beginnst, du fängst quasi mit einem 0-1 an und laufst halt so von aus diesem Tor nach. Dann versuchst du natürlich, da so schnell wie möglich in Ausgleich zu erzielen und nach vorne zu spielen. Das war gestern halt in dem Fall die schlechteste Variante, die man machen hat können, weil dann nach 10 Minuten nicht dran. Und dann waren halt viele Kleinigkeiten, die dann halt entschieden haben. Jeder kleine Fehler ist auch wirklich bestraft worden, weil es war, glaube ich, weiß jetzt nicht mehr, das dritte oder das vierte Tor, sind 7 Abwehrspielerinnen von Österreich zwischen 5er und 11er.
Der Ball, der hoch
und der Ball kommt ober und trotzdem kommt am 11er dann auch nicht dort frei zum Schießen. Das darf einfach nicht passieren und diese Fehler sind halt dann passiert. Und man muss ja dazu sagen, die Torfrau hat ja noch 2 oder 3 in der ersten Halbzeit gehalten, die ohne weiteres auch ein Tor hätten sein können. Also von daher muss man ehrlich sagen, waren wir eigentlich nur gut bedient mit 6 Stück.
Stefan Kennesey, seit wann machst du Frauenfußball? Du warst ja nicht immer beim Frauenfußball, du hast ja diverse Akademie-Mannschaften trainiert, hast auch immer beim ÖFB als Spielanalyst ausgeholfen, in diversen Nachwuchsauswahlen, nur 15, 16, 17, 18, 19. Nein, ja. Seit wann beschäftigst du dich wirklich ausschließlich mit dem Frauenfußball?
Ja, also die ersten Berührungspunkte waren noch in meiner Zeit als Akademie-Co-Trainer bei Austria. War ja 11 Jahre dort, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und da habe ich so die ersten Berührungspunkte gehabt und jetzt seit 2,5 Jahren dann, wo es die Chance gegeben hat, zu Austria zu gehen, ist auch keine Lüge, dass das mein Herzensverein ist, dann habe ich die Chance wahrgenommen und bin dann super aufgenommen worden von allen Beteiligten. Der Verein hat ein starkes Statement auch in die Richtung gesetzt und ich glaube, dass wir das in den letzten 2,5 Jahren relativ gut hinbekommen haben, dass wir da was aufbauen, dass wir da was weiterentwickeln und sehe mich voll und ganz jetzt in der Rolle und auch mit der neuen Aufgabe, wie du schon erwähnt hast, als sportlicher Verantwortlicher kommt ja noch ein bisschen mehr Verantwortung als allein die Trainertätigkeit hinzu und ja, spannend, aber ich gehe voll und ganz in der Aufgabe auf.
Als Außertrainer blickst du auch auf eine gute Saison zurück, weil man ist Vizemeister geworden, man hat wieder ein bisschen aufgeholt Richtung St. Pölten. Man ist im Finale des Cups gestanden in Wiener Neustadt, 2:1 verloren am Ende des Tages, aber man ist sowohl im Cup Ziel erreicht, nämlich das Finale, und auch in der Meisterschaft Zweiter. Es ist halt St. Pölten noch immer ein bisschen weit vorne. Genau. Also so gesehen Ziel erreicht.
Ja, weil man muss schon realistisch alles einordnen können. Wie das erste halbe Jahr, da sind wir Sechster geworden, dann waren wir Fünfter. Dann war dieser neue Liga-Modus, wo wir gesagt haben, okay, jetzt spielen dann auch drei Vereine international am Ende des Tages. Da wollten wir einfach ins obere Playoff kommen. Das war nicht so selbstverständlich, auch wenn wir uns in der Defensive gut verstärkt haben. Wir haben einen kleinen Kader gehabt, auch mit vielen jungen Spielerinnen dann noch. Und da weißt du nicht gleich, ob die gleich so performen, ob das gleich so aufgeht. Aber wir sind dann gut so ein bisschen in einen Flow gekommen und haben da die Spiele gewonnen, haben mit Davis-Sieg, mit Auftakt gegen Vienna mit 3-0 eigentlich super reingestartet und so ist die Saison dann auch dahingegangen, haben die Rückschläge gut verkraftet und sind sehr, sehr zufrieden, ja, weil, wie du es gesagt hast, St. Pölten muss man ja ganz ehrlich, auch für die Leute, die vielleicht nicht so viel mit Frauenfußball zu tun haben, aber ist eine ganz andere Liga, was Kaderbreite und Qualität betrifft einfach.
Wir werden noch einiges zu reden haben über die Admiral-Frauen-Bundesliga und auch über die Austria, aber bleiben wir noch ein bisschen beim Nationalteam. Du beschäftigst dich schon lange mit dem Frauenfußball, bist jetzt als Neulenkbach-Trainer natürlich noch mehr drinnen und bist gerade dabei, eine Mannschaft zusammen, Frauschaft zusammenzustellen. Aber wir beide kennen uns ja auch schon ein paar Wochen und haben erlebt, was 2017 in Holland bei der EM los war und auf einmal Halbfinale und es war riesen Euphorie da. Dann der Magic is over, wenn es zurückgegangen ist in die Bundesliga wieder, weil die Fans und alles, da ist zu wenig passiert. Dann hat man es wieder geschafft mit der Europameisterschaft 22, wo man dann auch aus der Gruppe rausgekommen ist, Top-Ding. Aber dann hat man gemerkt, gegen die Schottinnen irgendwie die WM verpasst, Australien, Neuseeland. Dann vor allem jetzt gegen Polen war ich auch in Wien Favoriten, das bittere Ausscheiden im Playoff und die Polinnen, die Waliserinnen, Finnen, das sind so Mannschaften auf unserer Augenhöhe, die sind bei der Europameisterschaft in der Schweiz dabei, wir sind nicht dabei. Hat man schon gemerkt, dass es ein bisschen bergab geht? Man hat vor allem gemerkt, dass es einen Generationswechsel gehen müssen, dass einige Routinierte aufgehört haben.
Naja, ich glaube, dass das mit Sicherheit einen riesengroßen Anteil daran hat, dass wir halt jetzt ein bisschen den Anschluss verloren haben. Also dieser Generationenwechsel, es haben viele, viele wichtige Spielerinnen ihre Nationalteamkarriere beendet. Von daher war es natürlich dann ein bisschen schwierig, das aufzufangen. Ne? Da hat zuerst einmal die Irene Fuhrmann probiert, das irgendwie hinzubekommen. Da hat man zwar gesehen, dass man in der Defensive stabil war, aber in der Offensive einfach viel zu wenig Lösungen gefunden hat. Wir haben aber auch im Moment, also vorne niemanden drinnen, so wie es früher mal war, die Biller oder wie die alle Kassen haben. Die Elaine Campbell ist eine richtig gute, aber die hat jetzt mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Die kommt jetzt wieder retour. Das ist natürlich auch was uns gefehlt hat gestern. Es ist auch, wir können auch Barbara Dunst nicht ersetzen, die ja Fußballerin des Jahres geworden ist. Also von daher schon eine schwierige Situation im österreichischen Frauennationalteam. Aber ich denke trotzdem, dass man das gestern ein bisschen besser hätte lösen können und man hätte früher vielleicht ein bisschen reagieren müssen, um die Defensive ein bisschen zu stärken und den Deutschen den Schwung zu nehmen.
Das hat auch die Pause dann gebracht, weil man hat gesehen, in der Halbzeit hat man eben keinen Reset-Knopf drücken, man hat sich noch einstellen können und man hat einfach...
Wir müssen schon auch die Kirche im Dorf lassen. Nicht? Also wenn ich mit 6-0 in der Halbzeit 4, dann brauchen wir uns auch nicht mehr in Sock einlegen, dann kommen die Deutschen raus und spielen das Partie schon einfach fertig. Es wird auch keiner mehr von denen in einen richtig gefährlichen Zweikampf gehen, weil eben diese Großveranstaltung eben vor der Tür steht, damit sie keine verletzen. Das ist alles nachvollziehbar. Die haben halt dann am Ende des Tages das Notwendigste gemacht und wir haben dann ein bisschen besser verteidigt. In der Offensive haben wir die eine oder andere kleine Möglichkeit vorgefunden, da hat einmal die Plattner aus der halblinken Position einen Abschluss gehabt. Wenn man die vielleicht besser trifft, kann es dort Elfmeter haben sie uns auch nicht geben, okay, aber am Ende des Tages war es ein herber Rückschlag für das österreichische Frauennationalteam.
Erste Halbzeit hat uns auch die deutsche Torfrau Berger noch zwei Chancen ermöglicht, weil sie einfach beim Ausspielen zu uns gespielt hat, aber wir haben dann auch überhudelt oder einfach zu wenig konzentriert abgeschlossen über das Torschuss und so. Also das, was der Andi sagt mit diesem Wechsel in der Nationalmannschaft, dass man einfach einen Generationenwechsel hat, dass die Leistungsträgerinnen langsam in die Jahre kommen, sich zurückziehen aus der Nationalmannschaft, junge nachfüllen müssen, ist das momentan zu spüren in der Nationalmannschaft?
Ja, glaube ich schon. Andi hat es eh richtig gesagt. Braucht man nur schauen, welche Spielerinnen da bei der EM noch gespielt haben und dass die jetzt nicht mehr im Kader stehen oder die meisten dann eben, wie du gesagt hast, auch in die Jahre gekommen sind. Ich finde, da sind aber auch wir, die Vereine, in der Verantwortung, einfach da gut zu arbeiten und einfach Spielerinnen fürs Nationalteam ja auch wieder zu entwickeln und heranzuführen. Ich glaube, aktuell ist zu diesen Leistungsträgern, die zu einer EM gefahren sind, noch ein deutlicher Unterschied zu den jetzigen jungen Spielerinnen. Es kommen einige gute Spielerinnen nach, denen muss man aber, glaube ich, noch vielleicht das eine oder andere Jahr mehr Zeit geben, um sich zu entwickeln. Und dann geht es, glaube ich, auch wieder Richtung EM. Aktuell sind wir leider auch von den Nationen, die du genannt hast, dann ein Stück weit weg. Und solche knappen Spiele entscheiden wir dann nicht für uns, weil uns dann auch die entscheidenden Tore fehlen. Dann haben wir die ein, zwei kleine Möglichkeiten. Bei 2-0 war das sogar, dann schaut das sogar noch besser aus vielleicht, obwohl das Spiel eh so schlecht gerend ist in der ersten Halbzeit. Aber dann machst du auch aus den Kleinigkeiten nicht die Tore und dann, ja.
Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben trotzdem schon auch ein bisschen was probiert. Nicht? Also wenn man die Punkte kann draußen hat, die Burcella, die ja gegen die Dorfgeschossen, ein neues Torfrau drinnen haben. Ich glaube aber nicht, dass da jetzt der große Unterschied war, weil die Torfrau war gestern gut. Wie gesagt, sie hat in der ersten Halbzeit noch 3-4 Ballen gehalten, da hätte es noch schlimmer werden können und auch in der zweiten Halbzeit hat es den einen oder anderen pariert.
Schaut beim Weißen also, schlecht aus, aber der war ein Flatterball.
Nein, das ist trotzdem, super
getroffen,
trotzdem aber wir, solche Sachen können wir dann halt nicht vorgeben. Bei uns im Mittelfeld war gestern mit der Zatrazil Routine am Platz, die wichtig ist, aber die wiederum braucht die Punktekante nehmen. Die Marie-Therese Höwinger, die für mich gestern eigentlich dann trotzdem noch immer eine gute Partie gespielt hat, aber da war sie dann einfach überfordert, das muss man auch ehrlich sagen. Nicht? Und da muss man dann schon auch ein bisschen das relativieren. Nicht? Also wir haben schon gestandene Kräfte auch draußen sitzen lassen. Man merkt auch bei der einen oder anderen Spielerin vielleicht, dass sie eine lange, schwere Saison in die Beine haben, wenn man sich die Handschuhe anschaut. Die haben wir schon ganz anders gesehen. Also das ist normal Schuhe, die dann in der Offensive immer wiederum sich mit einschaltet und gescheite Flanken schlägt. Das war gestern auch wenig der Fall, weil sie mehr in der Defensive beschäftigt war. Aber da siehst du, dass die Tanknadel schon nach unten geht. Nicht? Also die Saison, die lange ist jetzt, hängt einer schon in den Beinen. Das muss man auch fairerweise sagen.
Da seid ihr zwar jetzt auch gefordert, Stefan Kennesser hat es angesprochen, dass man Talente entwickelt, dass man sie weiterbringt. Aber der Weg in die Nationalmannschaft geht nach wie vor über die ausländischen Vereine. Und da haben wir große Erfolge. Wir haben eine Champions-League-Siegerin mit der Manuela Zinsberger. Wir haben eine Doublesiegerin bei Bayern mit Zalazil, also Höwinger bei Liverpool. Wir haben wirklich starke Frauen bei richtig guten Vereinen, wo sie gefordert und gefördert werden. Und halt die österreichischen Top-Talente suchen schon den Weg über die deutsche Bundesliga dorthin zu kommen, auch weil es halt vom Umfeld, von der Bezahlung, von allem einfach nach wie vor schwierig ist, in der Admiral-Bundesliga durchzustarten und dort groß zu werden. Ist das so?
Ja, also ich glaube, schön langsam schaffen die Vereine auch in Österreich Strukturen, wo das Ganze professioneller gestaltet werden kann. Ich habe natürlich nicht in jeden Verein einen Einblick, ich kann ja nur von uns sprechen, dass der Verein da ganz ein klares Statement auch gesetzt hat, eben diese Strukturen zu schaffen in allen Bereichen. Aber es wäre gelogen zu sagen, dass das so ist wie in der deutschen ersten Bundesliga bei den Top-Clubs. Das Ziel muss ja von den Spielern oder ist von den Spielerinnen natürlich auch in einer dieser Top-Ligen zu kommen und dort Woche für Woche, erstens mal abgesehen vom Trainingsniveau, aber auf einen auf einem hohen Spielniveau einfach die Spiele zu absolvieren und dann entwickeln sie sich auch weiter. Und muss auch dann unser Ziel sein, die in die österreichische Liga ja als Stammspielerin zu bekommen, dort gute Leistungen, dann machen sie den nächsten Step. Und ich glaube, dass wir einige schon dort haben in den Ligen, aber ich glaube, dass noch viel mehr möglich ist, dass wir noch viel mehr Spielerinnen in diesen Ligen unterbringen können und dann wird auch das Nationalteam wieder davon profitieren.
Und für dich als Austria-Trainer oder sportlicher Leiter ist es auch so, dass du in Deutschland schaust, ob gute Frauen findest, die dann Führungsspielerinnen sind. Volkmar brauche ich nicht reden. Eine Kapitänin, die sicher vorangeht und für euch ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, da ist auch der deutsche Markt für euch
war
wichtig.
War. Ganz, ganz wichtig war.
War, ja, Entschuldigung.
Aber leider war, ja, genau.
Sie war wichtig.
Leider war, ja. Ja, natürlich. Aber ich auch nicht gelogen. Du kriegst halt schwer, jetzt Österreich ist jetzt nicht mörderisch attraktiv, die Leute. Ich kann zwar sagen, ihr kommt nach Wien und schaut euch das Riesenrad an, aber oder der Schnellenkbach.
Das ist ein schönes Stoß.
Genau, aber da muss man schon mit einem guten Paket, da muss man dann auch die Spielerin im richtigen Moment erwischen, dass sie sagt, okay, für mich ist das nochmal interessant, vielleicht in Österreich irgendwo mal einen Titel zu spielen, irgendwo vielleicht international reinzukommen, als ich spiele in Deutschland gegen einen Abstieg jetzt zum Beispiel, habe vielleicht auch schon was gesehen, habe schon deutsche Bundesliga gespielt oder war irgendwo im Ausland schon unterwegs und es reizt mich einfach, da ein neues Abenteuer anzugehen, also in die Richtung, diese Spielerinnen, die bekommst du dann auch und da bekommst du schon gute Qualität, aber natürlich aktuell ist es jetzt gerade am Markt extrem so, dass diese auch die Preisstruktur extrem nach oben geht, was Gehälter der Spielerinnen betrifft. Aber da müssen wir halt auch in Österreich unseren Teil dazu beitragen und ein bisschen nach oben schrauben, ja.
Wir haben diverse Spielerinnen am Stammtisch gehabt. Wir haben auch den Schmausi am Stammtisch gehabt, der dann auch immer wieder versucht hat, junge deutsche Talente sagen, naja, vielleicht schafft es über St. Pölten den Sprung, weil wir spielen international, wir können mit der Champions League locken. Sind diese internationalen Partien jetzt auch etwas, was eventuell neben der Stadt Wien, die attraktiv ist, den Standort Admiral Bundesliga interessant machen?
Ja, mit Sicherheit nicht. Also Wien brauchen wir nicht reden, eine wunderschöne Stadt und das macht den Verein natürlich dann auch attraktiv, dass du da das spielst, nicht? Aber generell ist es ja so, und der Stefan sagt es ja richtig, nicht? Wir müssen schauen, dass wir wirklich die ganzen Strukturen für die Frauen auch richtig gehend dorthin anpassen, wie es sein soll, nicht? Weil wir verlangen dann trotzdem, dass sie mehr oder weniger professionell arbeiten und das verdienen, ist aber weit entfernt von professionell. Also es gibt wenig Frauen in der österreichischen Bundesliga, die vom Fußball leben könnten. Das passiert aber nicht. Also die meisten von den Mädels
studieren 20 Profis.
Oder gehen noch nebenbei arbeiten. Und das ist dann schon ein bisschen was anderes. Und da sind wir jetzt heute halt in Neulenkbach auch daran, dass wir da ein klein wenig was verändern, dass wir diese Strukturen, da geht es ja eigentlich um alles rundherum, dass du bei jedem Training einen Physio, einen Masseur dabei hast, dass du eine Kraftkammer hast, wo du nicht zurücktreten musst, wenn die Herrenkampfmannschaft vor dir dran ist. Nicht? Also diese Dinge sind alles, hört sich alles sehr einfach an, ist aber extrem schwierig. Da haben wir in Neulenkbach den Vorteil, dass wir eigentlich der Platzhirsch sind und die Burschen sich hinten anstellen müssen. Aber es sind viele Sachen, ich meine, wenn wir sie gestern jetzt hernehmen, ist Länderspiel. Wir jubeln über 5000 Zuschauer. Nicht? Ich glaube dann trotzdem am Ende des Tages, man hätte das Spiel schon ein klein wenig mehr promoten können und dann hätten wir vielleicht ein paar Zuschauer mehr hinter den Ofenvierer gelockt und dann war die Generali Arena, der Viola Park oder ja das Hohrstadion, wie es zu meiner Zeit noch geheißen hat, vielleicht trotzdem besser gefüllt gewesen. Und das hätten sie sich meiner Meinung nach schon sehr verdient. Aber da ist der ÖFB nur immer ein bisschen hinten nach, ein bisschen lasch, meiner Meinung nach.
Dort wie die Französin.
Wenn du heute die ganze vorige Woche ja. Die Zeitungen durchlässt, da war über dieses Frauenländerspiel Österreich-Deutschland nichts zum Lesen. Und das ist mir dann am Ende des Tages schon ein bisschen zu wenig, nicht? Und ich finde trotzdem, nach dieser Europameisterschaft 2017 und wie das eigentlich immer stetig bergauf gegangen ist, hätten sie sich schon mehr Wertschätzung verdient. Absolut. Und dieses mediale ausschlachten vor solche Partien, das gehört dann einfach auch dazu. Nicht? Das ist mir dann ein bisschen zu wenig, dass man in Facebook oder auf Instagram ein bisschen was postet. Das ist mir dann zu wenig, das gehört auch in die Medien mehr vorangetrieben, dass da der Zuschauer kommen, dass man noch mehr Fans mobilisiert und dass man eine richtige Heimspielatmosphäre kriegt.
Du sagst, das war gestern
nicht der Fall.
Ja,
und mir braucht keiner was dazu, dass los mit die gestrige Partie weg, dass sie die Frauen im Fußball das nicht verdient hätten. Das haben sie sich verdient, weil sie haben trotz allem immer wiederum dazwischen auch ansehnliche Leistungen und sie spielen einen richtig guten Fußball. Und das sollten wir schon einmal auch gutieren und auch die Medien und vor allen Dingen der ÖFB sollte vielleicht einmal drüber nachdenken, ob man da oder nicht ein bisschen mehr pusht.
Ja, ist da nicht so, dass das Gewicht so extrem Richtung Herren ausgeht? Ich lese 28 Betreuer für 27 Spieler in Seefeld. Das heißt, Rangnick schafft sich langsam einen Staff um sich, das nicht normal ist, weil 15 neue Trainer der Kurier liest jetzt heute auf, 15 neue Betreuer dabei, 28 Leute im Staff.
Aber das musst du dir ja bildlich vorstellen. Nicht? Also, es gibt ja viele keine Trainerbank, die so groß ist, dass die alle dort einen Platz hätten. Nein, ja, da war ja das halbe Stadion voll. Ja. Das ist ja unglaublich. Ich meine, 28.
Ja. Das, ja, da gibt's einen, der für die Drohne zuständig ist, Training überwacht, auf der Vogelperspektive.
Ja, ist ja alles gut. Und es ist alles gut. Aber, nicht, aber wenn wir jetzt über das reden, wir haben bei der Herren-Nationalmannschaft haben wir 27,
hast du gesagt? Ja, 28.
28 Betreuer.
Für 27 Spieler.
Für 27 Spieler. Und dann, wenn's heißt, aber Frauen-Nationalteam, wobei da das Staff auch nicht mehr klar ist, aber weit entfernt von dem, was bei den Herren ist. Und trotzdem, die investieren nicht um eine Sekunde weniger oder eine Sekunde weniger Training oder Einstellung oder sonst irgendwas oder Herz und Leidenschaft. Und dann, da ist man die Kluft einfach noch viel zu groß.
Aber du merkst es dann auch als Spieler, dann fragt man Romano Schmidt zum Beispiel, du kommst von Bremen zum Nationalteam, dann hast du auf einmal das alles. Und dann sagt er, wow, da merken wir schon, wie wertgeschätzt die Nationalmannschaft ist. Uns fehlt es an gar nichts. Wir haben Betreuer, wo du nur hinschaust. Wir sind in Seefeld bestens untergebracht, am Pipi feinen Trainingsrasen und. Also die Rahmenbedingungen beim A-Nationalteam der Herren hat sich richtig steigert. Die sind aber in der B-Gruppe. Die Damen sind Nations League A. Nach wie vor, jetzt sind sie Dritter geworden, vor den Schottinnen spielen, wird ausgelost am Freitag um 13 Uhr, entweder Irland, Nordirland, Finnland und Tschechien, einen von die vier kriegen wir, wollen wieder Playoff spielen, das wir dann hoffentlich schaffen, um in der A-Nation Liga zu bleiben, und sonst müssen wir, glaube ich, in die B, ist auch kein Beinbruch, kann man sich vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen holen mit den Spielen, wie auch immer, aber dieses Missverhältnis am Betreuer, siehst du das auch oder glaubst du, dass da der ÖFB wirklich gefordert wäre? Weil ich sage jetzt auch, die Pressekonferenz vor dem Deutschlandspiel, ich habe reingeschaut in den Presseraum bei der Austria, da waren drei Medienvertreter. Und ich warte heute noch auf zwei, drei Presseaussendungen, wo man das Spiel ein bisschen anharzen kann oder anziehen kann. Also da ist man auch als Journalist zum Teil allein gelassen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, also das Ungleichgewicht ist deutlich zu erkennen auch und sie haben jetzt probiert ein bisschen anzupassen mit der angestellten Co-Trainerin auch, aber ist dann trotzdem am Ende des Tages sicher ein Ungleichgewicht, das viel zu sehr in die Richtung der Herren ausschlägt und da schafft man die bestmöglichen Strukturen, weil man sagt, okay, nur mit denen, dann wollen wir auch diese Höchstleistungen erbringen, aber die Höchstleistungen erwarten wir uns dann als Zuschauer und als Fans auch von unseren Frauen und dann muss man da auch halt entsprechende Strukturen schaffen und ich glaube, da hat der ÖFB schon noch Aufholbedarf, auch die mediale Wahrnehmung, also mein Freundeskreis auch in meinem Umfeld, viele haben dann nicht einmal mitbekommen, dass da Frauenländerspiel Österreich gegen Deutschland ist. Also spielt ja nicht einmal gegen irgendwen. Also es ist eins der prestigeträchtigsten Duelle und die Leute wissen das nicht einmal. Und da muss man sagen, am Ende des Tages hat man irgendwo was verpasst.
Da können wir ja reden, was wir wollen. Österreich, Deutschland, da kriege ich ganz laut. Weißt du, was ich meine? Und das ist mir wurscht, ob das in der U8, in der U10, in der U12 bei den Frauen oder bei den Männern ist. Das ist, wo man sich gegen einen Großen messen und da ist eine Historie dahinter und da kann man das schon ein bisschen besser promoten. Definitiv. Und das haben sie nicht gemacht. Und da ist der ÖFB für meine Begriffe Viel zu lasch. Viel zu lasch. Und wir versuchen aber jetzt, also ich kann ja jetzt erst seit kurzer Zeit, ich lahme mich da vielleicht auch ein bisschen weit raus, weil ich ja erst seit, weiß ich nicht, eigentlich habe ich erst Dienstantritt mit 1. Juli bei in der Lenkbach, aber der Stefan ist ja jetzt schon längere Zeit in diesem Bereich bei den Frauen tätig. Du versuchst immer irgendwas weiterzuentwickeln, du versuchst jungen Mädels die Chance zu geben, Bundesliga-Luft zu schnuppern und sie weiterzuentwickeln und vielleicht dann irgendwann einmal Nationalspielerin zu werden. Das ist eine Riesenaufgabe und eine Mammutaufgabe, aber die Unterstützung von außen ist halt sehr gering. Die muss man schon auch sagen. Nicht? Also da schlägt das Pendel zu den Herren noch viel zu weit aus, die Schere ist noch viel zu weit offen, das könnte man schon viel besser machen und ein bisschen die Schere schließen.
Ja. Um ein letztes zu sagen noch, den Unterschied, Deutschland hat es übertragen, ARD, öffentlich-rechtliche in ganz Deutschland, bei uns ist es auf FS3 oder wie ich den ORF Sport Plus immer bezeichne, irgendwo versteckt worden, aber ORF 1, ORF 2, nein, also das ist da im Spatenkanal und in Deutschland das Auswärtsspiel, wo es auch für die deutschen Frauen nichts mehr gegangen ist, aber das war ARD und Deutschland war dementsprechend dabei und unterstützt den Frauenfußball ganz anders wie in Österreich. Wir haben einiges zu reden noch über die Admiral Bundesliga und spannende Themen kommen noch auf den Tisch, bleiben Sie dran, kurze Werbepause, bis gleich am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. 151. Episode schon. Wieder mal über den Frauenfußball aus gegebenem Anlass und unser Gast heute, Stefan Kennesey. Du bist schon 2-3 Jahre jetzt intensiv mit Austria Frauen beschäftigt, hast sie geführt auf Platz 2 in der Meisterschaft, ins Cupfinale, musst jetzt noch zusätzlich dich um die sportlichen Belange kümmern, weil ihr euch ein bisschen neu aufgestellt habt. Admiral Bundesliga hat sich auch neu aufgestellt. Wir werden jetzt Rapid früher oder später dazu bekommen. Die haben noch ausständigere Aufstiegsspiele in die zweite Liga. Spielen, glaube ich, gegen Dreiskirchen jetzt das erste Match und dann gegen Burgenland in Süßenbrunn. Also das sind zwei Spiele, glaube ich, für die Rapid-Frauen noch zu machen, um in die zweite Liga zu kommen. Dann ist natürlich öffentlich geworden, dass Red Bull sich Bergheim geschnappt hat und dort versucht, mit den Red Bull-Frauen was zu machen in Salzburg. Also das wird der Liga natürlich gut tun, weil Ende des Tages dann irgendwann Derbys hast Rapid gegen Austria, das ist auch was anderes, so wie Nationalebene Deutschland gegen Österreich. Da ist viel Zündstoff drinnen, das wird gut tun. Jetzt ist heuer auch bei der Admiral Bundesliga zum ersten Mal so nach dem Motto bei den Herren, du hast es zuerst angesprochen, die Top 4 als oberes Playoff und unten die 6, dass man noch mehr Spitzenspiele hat. Wie hat sich für dich der Ligamodus, die Änderungen, wie hat sich das Ganze ausgewirkt?
Ja, positiv am Ende des Tages, weil es wirklich dann so Highlight-Spiele waren, wenn du im oberen Playoff dabei bist, wenn man es umgekehrt sieht, wenn du unten dabei bist, bei den Herren kannst du dann wenigstens noch irgendwie international reinschnuppern, wenn du dann als Fünfter unten dabei bist, steigst halt schwer ab und ja, geht's halt um nimmer viel, aber grundsätzlich für die dann oben dabei sind, das wird dann noch einmal eng, es sind 3 internationalen Plätze dabei und ja, du hast immer Spiel auf Augenhöhe, also das war dann am Ende des Tages schon als positiv zu bewerten, ja.
Na, Lenkbach ist in der Lage gewesen, die sind dann 8. geworden, da war dann wirklich im unteren Playoff nicht mehr viel zum Verdienen oder große Spiele zu haben. Oben ist es was anderes, wie der Stefan gesagt hat, da geht es um internationale Plätze, da geht es um Meisterschaft, da hat sich dann auch St. Pölten klar durchgesetzt, also da war es hier dann nicht mehr so nahe dran, weil da hat St. Pölten gewusst, die direkten Duelle, da zeigt genau Jetzt der Konkurrenz, was Sache ist. Aber für dich wird auch schon damit, wenn du am 1. Juli loslegst, wird wahrscheinlich auch schon das Ziel sein, da in die ersten 4 reinzukommen.
Ist das schon die Latte? Wäre natürlich wünschenswert, nicht? Aber wir müssen schon die Kirchen im Dorf lassen. Es sind große Kaderveränderungen haben stattgefunden. Wir werden viele junge Spielerinnen bei uns begrüßen dürfen und die müssen wir halt weiterentwickeln. Nicht? Und das heißt, und der Stefan sagt ja selber, nicht? Mit den Jungen ist es zwar, die sind alle top ausgebildet, die haben alle einer Qualität, aber es ist dann trotzdem was anderes in der Bundesliga zu spielen und vor allen Dingen, wenn du dir dann anschaust, das Cupfinale St. Pölten gegen Austria-Frauen, dann merkst du schon, dass da von der Körperlichkeit her das extrem intensiv war, extreme Zweikampfführung war, also sehr, sehr robustes Zweikampfverhalten und an das musst du dann diese jungen Menschen erst einmal heranführen. Ne? Und das wird ein Prozess werden. Nicht? Also es kann natürlich sofort funktionieren, aber wir müssen auch davon ausgehen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen müssen und vielleicht geht er sich halt in der ersten Saison für die Top 4 nicht aus. Das werden wir alles am Ende des Tages sehen. Planung gibt es dahingehend keine. Wir schauen, was uns die Zukunft bringt. Hier wollen da wir natürlich. Wir wollen unter die Top 4 und wir wollen dann irgendwann uns auch mit den Großen da vorne messen. Und das ist am Ende des Tages das Ziel, das wir haben. Aber das wird natürlich auch seine Zeit brauchen.
Geht auch wieder um Sichtbarkeit.
Ja, du siehst ja jetzt bei der Austria nicht. Stefan wird es da besser sagen gehen, aber weißt du, wenn so Spielerinnen wie die Volkmar einfach aufhört, weggeht, dann ist es natürlich auch nicht so leicht, das aufzufangen. Nicht? Ich weiß natürlich, dass die Austria sehr umtriebig am Markt ist und die Augen auch offen hat und die eine oder andere Verstärkung sich dazu holt, weil jetzt natürlich auch das internationale Geschäft dazukommt. Das heißt, du musst im Kader ein bisschen breiter aufgestellt sein, damit du diverse Dinge ein bisschen besser auffangen kannst. Da weiß ich, dass sie gut unterwegs sind und ich weiß auch, dass sie da oder die eine oder andere Verstärkung sich vielleicht schon geholt haben.
Und du auch schon gefragt hast, ob die Dame vielleicht zur Austria geht oder so.
Ja, nein, aber für uns ist dann natürlich wiederum sehr interessant, nicht? Es ist einfach so, nicht? Austria holt sich Verstärkungen oder holt sich Spielerinnen, wo sie glauben, dass er sich dann in der Breite noch besser aufstellt. Dadurch fallen aber ein paar wieder aus dem Raster raus und die sind wiederum für uns wahrscheinlich sehr interessant. Und deswegen sind wir da auch ein klein wenig im Austausch und schauen halt, dass wir da vielleicht die eine oder andere auf Leihbasis kreieren. Und die kann sich bei uns ein Jahr lang weiterentwickeln, kann ein Jahr lang jetzt in Bundesliga-Luft schnuppern, entwickelt sich vielleicht weiter und dann kann man dann bei der Austria vielleicht wieder darüber nachdenken, diese Spielerin zurückzuholen. Das ist in Wahrheit nichts anderes wie bei den Herren. Am Ende geht es um Fußball. Mhm. Und am Ende geht es um Weiterentwicklung und eine Philosophie, die du im Kopf hast, oder ein Ziel, das du im Kopf hast, auf das du hinarbeitest.
Ich finde es extrem spannend, wie bei den Herren, auch bei den Frauen, allein ihr Unterschied, du hast noch knapp den Dreier davor, weil du hast den Vierer, habe ich lachen, du hast gerade den Sechser davor, Fünfer geht es ja auch nicht mehr aus. Wir haben eine Meisterin, das ist eine sehr junge Frau, die bei St. Pölten gerade übernommen hat. Wir haben bei Sturm Graz auch schon einen Trainer gehabt, wo man gesagt hat, okay, die sind dann aufgezogen worden, Alltag und so. Also die Persönlichkeiten, die als Trainer den Bundesligamannschaften vorstehen, auch eine spannende Geschichte. Die junge Kollegin aus St. Pölten macht einen super Job, die hat das richtig nahtlos weitergeführt.
Ja, auf jeden Fall. Glaube ich, dass sie das sehr, sehr gut gemacht hat, weil sonst wären sie am Ende des Tages nicht so eindeutig Meisterinnen geworden. Ich traue mich aber schon behaupten, dass sie unter den meisten Führungen, sage ich jetzt einmal, trotzdem wahrscheinlich die Meisterschaft geholt hätten, weil, wie ich schon erwähnt habe, ist einfach auch der Kader dann so stark, dass du ja würfeln kannst eigentlich, wen du spielen lässt. Und wenn ich schaue, wer bei St. Pölten wer auf der Tribüne sitzt, dann gewinnst du wahrscheinlich mit der Mannschaft, wirst wahrscheinlich Vizemeister. Und mich haben die Leute ausgelacht, wie ich gesagt habe, mir tut's weh, dass die U17 EM parallel zur Meisterschaft ist, weil mir zwei 2008er gefehlt haben, die ich einsetzen hätte können oder zumindest die Bank dann voll besetzen hätte können. Und das als Austria Wien, also das ist schon noch ein deutlicher Unterschied zu St. Pölten. Und da muss man einfach klar in den Strukturen sein. Es sind auch die Vereine, das viele ja auch vielleicht festhalten an unterschiedlichen Entwicklungspunkten. Ich finde es hervorragend, dass bei Nolenkbach, bei so einem Traditionsverein im Frauenfußball, was passiert, dass Persönlichkeiten wie der Andi die Liga bereichern. Ich finde, das schafft Aufmerksamkeit auch noch einmal für den Frauenfußball. Und sie sind vielleicht jetzt gerade am Anfang. Wir sind vielleicht die ein, zwei Jahre schon weiter, aber da muss jeder das Richtige einordnen und jeder hat dann unterschiedliche Ziele. Aber am Ende des Tages geht es darum, wir wollen den Frauenfußball voranbringen und wir wollen maximal erfolgreich mit unseren Mannschaften sein, glaube ich.
Schöner kann man es dazu.
Und diese U17-WM war natürlich auch ein Thema bei uns. Das hat die Wiener vielleicht noch härter getroffen, weil da auch die eine oder andere Spielerin dabei war. Und die U17-WM war für den österreichischen Frauenfußball sehr gut, weil das war halt wirklich eine historische Geschichte. Jetzt kommt diese Europameisterschaft in der Schweiz, wo wir nicht dabei sind. Aber die ist schon wieder parallel zum Viertelfinale der Club-WM. Mhm. Also UEFA und FIFA sind sich da mit den Terminen auch nicht so einig. Wir haben schon gesagt, auch in Österreich, dass die Austria in Wiener Neustadt gegen St. Pölten spielen muss am Samstag um 14 Uhr. Und wer sich dann aber die Meisterschaftsentscheidung gegen Blau-Weiß Linz der Herren in der Generali-Arena anschauen muss, geht sie das überhaupt aus? Also das war auch ein die Terminkollision, die nicht sein müsste. Und so ist es halt immer, das, was Sichtbarkeit betrifft und was eben auch Aufmerksamkeit betrifft, müssen sich die Frauen dahinter anstellen. Und da ist jetzt die FIFA wieder mit der oder die UEFA gefragt, mit der Club-WM, die FIFA und die EM in der Schweiz. Das sind so Dinge, die werden sich halt immer wieder ein bisschen beißen und da werdet ihr nicht genug oft darauf aufmerksam machen können, dass man einfach die Frauen mehr
nimmt. Lieber Peter, wir werden hier das immer wiederum als Thema haben und wir werden das immer wiederum anreden. Und das ist halt, noch einmal, irgendwie kriegt man den Eindruck nicht los, dass der Frauenfußball so ein bisschen so ein Stiefmütterchen ist. Und das erinnert halt von mir.
Natürlich hat es nicht die Geschichte, da brauchen wir nicht reden.
Ja, da brauchen wir auch nicht diskutieren, das hat er. Aber es ist ja, wenn du dir die letzten 10 Jahre anschaust oder 15 Jahre, was für eine Entwicklung der Frauenfußball genommen hat, schau dir diese ganzen Top-Nationen an. Schau dir an Deutschland, schau dir an Frankreich, schau dir an
England,
schau dir die Spanierinnen an, schau dir USA. Also nicht besser. Und wenn du da Major schaust, das hat wirklich Qualität. Mhm. Und da brauchen wir über nichts reden. Und wenn ich mir dann heute so kurz die Kritiken in diese Social-Media-Kanäle durchlese, die teilweise unter jeder Kritik sind und sowas von grauslich, ehrlich grauslich, das sind wirklich viele, viele dumme Menschen unterwegs, die da Kritiken einschreiben, die ja jeglicher Wahrheit entbehren, weil noch einmal, diese Menschen wissen gar nicht, was diese Mädels und Frauen da wirklich investieren, teilweise studieren daneben und arbeiten gehen müssen daneben und dann trotzdem sie dort unten oben stehen und dann müssen sie vielleicht solche Sachen im Internet lesen. Also
ja,
da bin ich oftmals sehr entsetzt, was ich da zum Lesen kriege und das hat mit Wertschätzung zu tun, das hat mit Akzeptanz zu tun. Und da fällt es mir komplett. Also da hat es mir dann den Vogel raus.
Kommen wieder Attraktivität, Sichtbarkeit, Admiral als Bewerbssponsor, Ligaformat. Man versucht ja etliches auch um das tägliche Brot, nämlich die österreichische Bundesliga, attraktiver, besser zu machen. Ich finde es toll, das Beispiel Neuseeland, du hast es angesprochen, das war früher Serienmeister, jetzt mit der Cheyenne Ochsenknecht, eine Persönlichkeit als Präsidentin, die Aufmerksamkeit erregt. Du, braucht man auch nicht reden, mit über 60 Länderspielen, dort auf der Bank, da werden auch einige hinschauen und werden die auch schimpfen und du wirst auch die Social Media so tragen müssen. Das wirst du verkraften, dass der breite Rücken mit sagt. Aber auch im Frauenfußball, die gehen zum Teil andere Wege. Wenn ich sehe, die Zadrazil, die jetzt irgendwo nach Portugal geflogen ist, zu einem Turnier 7-7, da hat man irgendwas versucht, machen wir was, kann man austauschen, so viel man will, kürzere Spielzeiten, 2x15 Minuten, kleineres Feld, attraktiv und ein Preisgeld, das hätte die Champions League-Siegerin Zinsberger gern gehabt, weil da sind Millionen ausgeschüttet. Also das sind so Dinge, also es gibt schon Firmen oder Institutionen, die anbeißen, was gelte wäre da und ich weiß auch im saudi-arabischen Raum, die man wieder Frauenfußball oder Golf, Aramco oder so. Also sind das so Initiativen, die man unterstützen muss, wo man eigentlich sagt, das hätte was für den Frauenfußball, dass man kürzer spielt, dass man 7-7 spielt oder neue Bewerbe schafft, die die Herren vielleicht gar nicht haben?
Ja, weiß ich nicht, ob man das dann am Ende des Tages so machen muss. Ich glaube, dass man auch einfach im 11-11 Möglichkeiten hat, da zu investieren, das für Sponsoren sehr, sehr attraktiv ist, jetzt noch in der trotzdem Anfangsphase dabei zu sein und dann vielleicht mit der Mannschaft zu wachsen, international zu spielen, auch Spielerinnen begleiten auf ihren Karriereweg. Das ist noch relativ günstig für Sponsoren möglich und da einzusteigen und Vereine, egal welchen Verein, dann am Ende des Tages wieder aber zu unterstützen oder individuell Spielerinnen zu unterstützen. Ich glaube, eine sehr Sichtbarkeit der Marke und der Frauenfußball wächst unaufhaltsam. Ob es dann beim 7-7 Turnier, man überlegt sich dann was, man macht dann Preisgelder in 2-3 Millionen Höhen. Natürlich machen es die Vereine dann auch, weil am Ende des Tages geht es ja irgendwo darum, dass man irgendwo ein Return of Investment dann auch mal kriegt.
Herrn Wem geht es um 1 Milliarde.
Aber alles gut. 7-7, kleines Feld, größere Tor, wo war's da, Kuckuck, vollkommen wurscht. Das kannst du ja alles nebenbei machen. Am Ende geht's um Fußball und auf einem normalen Feld und 11-11, so wie es immer war. Alles, was so daneben rennt, das sind Nebengeräusche, die man vielleicht mitnehmen kann, die vielleicht für die Unterhaltung hier und da mal ganz lustig sind, aber trotz allem, es muss...
Also bleiben wir dabei.
Ich auf jeden Fall. Mich interessiert 7-7 nicht. Mich interessieren diese ganzen Nebenprodukte interessieren mich überhaupt nicht. Mich interessiert der Fußball so, wie er in der herkömmlichen Art war und ist aus.
Wir sind zwischen der Saison, er fängt an, du bist mittendrin. Wir haben schon gehört, Kaderplanung, du musst deine Kapitänin ersetzen, du musst auf 3 Hochzeiten tanzen, du hast das internationale Ziel geschafft. Wie schaut es international aus? Wann wird er ausgelost? Wo steigt sie ein? Was sind die Ziele international?
Ja, die Auslosung ist jetzt sehr zeitnah, ich glaube 24. Juni. Steigen wir dann in Q2 ein. Das wird so ein Mini-Turnier gespielt. Also da sind 4 Mannschaften, wobei da nicht jede gegen jeden spielt, sondern du spielst quasi 2 Halbfinals und dann ein Finale. Dann wird man weiterkommen in ein Playoff. Wenn du zumindest aber ein Spiel der beiden gewinnst und dann ausscheidest, dann switchst du in diesen anderen, in diesen Europa-Cup-Bewerb, der tatsächlich so heißt, weil er via Cup-Modus gespielt wird. Dadurch, dass wir sehr jung dabei sind und wir haben uns auch schon die möglichen Gegner angeschaut, also brauchen wir ein bisschen Losglück auch dabei, aber auch die UEFA investiert 1 Milliarde in den Frauenfußball, in diese Bewerbe in den nächsten Jahren. Das heißt, da ist schon für die österreichischen Vereine auch ein Geld zu holen, vor allem wenn du es dann in die Gruppenphase schaffst. Aber
400.000, 500.000.
Ja, genau. Aber da müssen wir schon realistisch bleiben. Ja. Dass das heuer gelingt, da muss schon viel passieren.
Aber St. Pölten hat es vorzeigt, also es geht.
Genau. Das heißt, es gibt aber unterschiedliche Wege. Der Meisterweg ist immer ein bisschen einfacher als der Ligaweg. Das heißt, wenn du Zweiter wirst, kriegst dann irgendwo einen dritten, zweiten aus Italien und England. Und
aber wir reden davon, ihr fangt so Mitte Juli an mit der ersten Cup-Runde, dann habt ihr die erste Meisterschaftsrunde und dann kommt der Europacup. Noch Ende
im August ist Juli, das. Also August ist die erste Cup-Runde. Wir fangen im Juli mit dem Training an. Okay. August ist Cup, dann Meisterschaft und dann fängt schon diese Doppelbelastung quasi an, aber die man dann also die wir dann gern haben.
15. August rund um den Feiertag, so
genau.
Das Wochenende, Cup-Runde und
Cup bis davor eine Woche.
Und dann noch, genau. Ende August ist quasi die erste
Spiel
und so. Da gibt's das Turnier ist schon vergeben, weißt du schon wo?
Nein, das wird dann vor Ort ausgemacht. Also da meldet sich dann irgendwer.
Sagt er, wie er veranstaltet.
Genau.
Ist da die Austria interessiert, dass man eventuell im Ohrstadion hier übertragt?
Ja, nachdem wir jetzt beim ersten Mal dabei sind und das ein bisschen ein Neuland ist, muss man schauen, ob man das gleich austragen will oder ob man nicht sagt, man schaut sich das zuerst einmal an. Wenn das dann Kasachstan aufzeigt, muss man sich überlegen, ob man es nicht doch macht.
Wollte ich gerade sagen, wenn das Albanien, Kasachstan oder Island oder so ist, dann wird
genau. Also das wird schon auf die Auslosung einfach drauf ankommen. Mhm. Aber wir sind da gut vertreten mit sehr intelligenten Leuten, die das hoffentlich in unserem Sinne entscheiden werden.
Deine Mehrbelastung, deine Mehrarbeit, die wird jetzt schon, wirst du Urlaub sparen müssen und Kader umstellen. Also was kommt da auf dich zu? Wie viel musst du den Kader umbauen?
Ja, wir schauen so auch wie voriges Jahr, dass so wenig wie möglich gemacht werden muss, dass wir den Großteil beisammenhalten. Andi hat es auch richtig gesagt, wir müssen unseren Kader einfach aber auch verbreitern. Einfach mit den Spielen mehr, mit dem Mehraufwand. Wir haben Ende der Saison gemerkt, dass uns da ein bisschen die Luft ausgeht auch, dass die Spielerinnen dann mit den vielen Spielen, mit der Mehrbelastung dann schon am Ende waren. Wir haben super Arbeit geleistet im athletischen Bereich. Wir haben fast keine verletzten Spielerinnen gehabt. Das hat uns eigentlich über Wasser gehalten, weil wenn da Verletzungspech auch noch dazukommt und du hast dann einen kleinen Kader, dann glaube ich nicht, dass du am Ende des Tages Vizemeister wirst. Aber da wollen wir den Kader einfach auch breiter machen. Wir wollen Qualität dazu gewinnen. Aber Kapitänin, Torschützenkönig in den letzten 2 Jahren und auch die Persönlichkeit zu ersetzen, das wird alles andere als leicht. Aber wir versuchen es halt mit Qualität auszugleichen und hoffen, dass die eine oder andere Spielerin dann in eine ähnliche Rolle reinwachsen wird. Aber
du weißt ja, wie es ist. Ne? Also Kaderverbreitung ist notwendig, weil mehr Spiele anstehen, weil der Druck größer wird, weil die Qualität gefordert ist, nicht? Aber wenn du den Kader vergrößerst, heißt es aber auch, dass du dann ja irgendwann einmal in normalen Betrieb wieder reinkommst und dann musst du die eine oder andere Spielerin auch dann bei Laune halten, weil sie vielleicht in der Meisterschaft halt eben kein Thema ist. Das ist auch keine leichte Aufgabe, das dann so zu handeln, nicht? Weil wenn der Kader jetzt, sage ich, 25, 27 Spielerinnen beinhaltet, nicht? Und das können aber, wenn wir jetzt nur von den Feldspielerinnen reden, nur 10 rauslaufen, dann musst du ganz schön viel bei Laune halten.
Das kennen wir bei den Herren, ist das bei den Damen gleich? Sind Unterschiede? Du hast bei Schadlau, du hast Herren, du hast beim Nationalteam einiges erlebt und hast jetzt lang genug Frauenmannschaft trainiert. Ist das da ein großer Unterschied oder spielt sie das genauso ab wie den mit Herren? Der ist nicht froh, auf der Tribüne zu sitzen.
Spielen will er jede und jeder. Also das ist genau gleich. Also die anfangen, bin ich der beste Freund, die am Bank sitzen, sind halt unzufrieden und die, die nicht im Kader sind, hassen mich. Also das ist Woche für Woche eigentlich das gleiche Spiel und das ist wurscht, ob du die U13 trainierst oder ob du im Nationalteam dann irgendwo dabei bist oder ob ich jetzt die Frauenaufstellung mache. Also das ist immer gleich. Aber ich werde nicht so viele Spielerinnen zum Glück bei Laune halten müssen, weil trotzdem die Möglichkeiten ja überschaubar sind. Aber natürlich, wir wollen, ich habe es eh gesagt, wir haben in der letzten Saison, waren wir irgendwo bei 16. Das wird dann schon eng, wenn zwei zu einer UEM fahren und so weiter. Aber das muss einfach so aufgestellt sein, dass ich angeschlagene Spielerinnen oder müde Spielerinnen dann einfach auch einmal draußen lassen kann. Und das Verletzungsrisiko einfach da auch minimieren.
Viel lässt du nicht aus mit der Kaderplanung. Wie schaut es denn bei dir aus? Wie weit bist du? Bist du im Plan oder?
Wir sind im Plan, ja. Also wir sind ganz gut unterwegs, obwohl ich Transferfenster ja jetzt erst aufmacht. Und am Ende des Tages vielleicht das eine oder andere Schnapperl vielleicht noch dabei ist. Wir setzen sich da überhaupt nicht unter Druck. Das, was wir jetzt noch mal wollen haben, das haben wir schon ganz gut hinbekommen. Sind noch die eine oder andere Position, wo wir natürlich noch auf der Suche sind. Aber wir geben sich da auch die nötige Zeit und werden schauen, dass wir halt weiterentwickeln.
Wie sind die Reaktionen gewesen auf Ochsenknecht, Ogris, die ganzen prominenten Namen, die jetzt aufpoppen in Neulenkbach?
Also mir gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen, war alles sehr, sehr positiv. Also ich habe keine negativen Meldungen mitbekommen. Gut, dass du jetzt Gesicht sagen
ja, ja,
das
ja,
wird nicht leicht werden. Nicht?
Ich meine, es sind Sponsoren und Leute, die so
ich find,
interessantes find, Projekt.
Zuspruch könnte natürlich, kann ja immer besser sein, nicht? Aber es ist im Werden und es wird sicherlich noch besser werden, wenn wir das noch besser ausschlachten, aber da sind wir auf dem Weg und das wie bei allen, es dauert alles seine Zeit. Wir werden dieses erste halbe Jahr jetzt mit Sicherheit mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen haben, die wir vielleicht jetzt so gar nicht am Schirm haben. Aber wir sind ein gutes Team und wir werden versuchen, das alles miteinander auf Schiene zu bringen. Und dann muss, wie bei jeder Sportart, die Lokomotive funktionieren. Und die Lokomotive ist am Ende des Tages die Mannschaft. Und wenn die funktioniert, dann kommen ja von außen diese, die dann dabei sein wollen und da entsteht was und das gefällt uns. Das kommt dann von ganz alleine. Jeder, der dann dabei sein will, ist natürlich willkommen und schauen wir mal, ob das dann auch alles zusammenpasst.
Schaut es mit Nachwuchs aus bei dir? Ist das alles breit aufgestellt bei der Austria mit der Akademie und so? Da kommen natürlich junge Mädels rauf. Da trainieren auch viele mit, noch mit Buben in die Mannschaften, dann wo sich das Ganze vom Alter her trennt. Also bist du da zufrieden, was hochkommt, könnte immer mehr sein. Aber seid ihr da gut aufgestellt?
Ja, also wichtig ist einmal, wir sind ja eine der wenigen, die dieses Schulmodell auch anbieten, wo Akademie ähnlich bei den Burschen auch mit Vormittagstrainings, mit Schule, wo sich das alles gut vereinbaren lässt. Glaube, dass wir da im Rahmen unserer Möglichkeiten eine gute Arbeit machen. Du kannst natürlich nie so viele Spieler integrieren im Kader der Bundesliga, wie Mädels dann am Ende des Tages rausfallen. Deswegen sehen wir auch als Aufgabe einfach auch auf dem Markt mit sehr guten Spielerinnen zu versorgen, weil es gibt unterschiedliche Wege, wie du es dann raufschaffst. Es ist nicht immer der direkte Weg. Ich bin ein Freund von der Leihe und da nehme ich immer einen Alaba als Beispiel, der dann bei Hoffenheim war, zurückgekommen ist und dann durch die Decke gegangen ist. Und warum soll das bei den Mädels dann anders sein? Also ich sehe da verschiedenste Möglichkeiten, die es gibt, aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr zufrieden. Und ich bin auch ein Fan davon, dass auch im kleinen Bereich durchaus mit den Burschen noch mitspielen, weil das trotzdem eine Erforderung ist, bis dann die Schere halt zu weit aufgeht. Und bei uns beginnt das in der Akademie mit der U14 dann und mit einer U16 und mit einer guten U20, wo man auch in der Future League immer ja um die oberen Plätze mitspielen, aber gleichzeitig auch einfach Spielerinnen fürs Nationalteam und auch für die Bundesliga und für den Markt aber auch entwickeln.
Super.
Ja, und du siehst ja, dass das in Wahrheit der richtige Weg ist und auch dieser Weg für, das war nicht nur bei mir so, ich bin auch über ein Jahr lang Admira, dann wieder zurück zur Austria und habe so halt meinen Weg gemacht. Toni Polster, der eine Weltkarriere hingelegt hat, war einmal leihweise bei Simmering. Da gibt es etliche Beispiele, Herzog Andi, Wiener und so weiter und so fort. Also im Herrenbereich hat sich das ja schon abgezeichnet. Und das ist auch heute noch immer so. Und das, warum soll das im Frauenbereich nicht funktionieren? Nicht? Der Stefan wird sicher die eine oder andere Spielerin haben, wo er jetzt sagt, noch nicht so weit für Austria, für dieses Level, was die Austria jetzt schon hat. Aber vielleicht gerade jetzt Neulenkbach, muss ich nicht jetzt Neulenkbach sein, aber für Neulenkbach super und dort kriegt sie Spielzeit und dort kriegt sie vielleicht eine Weiterentwicklung und in einem Jahr können wir die, holen wir sie eine fertige Spielerin wieder retour, die dann für jener dann in der Bundesliga total interessant ist. Alles ist möglich.
Ne? Plus alternative Future League. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch in, nach Leistungsstärke einzustufen. Stefan, es sind natürlich etliche Fragen reinkommen über Instagram. Das ist immer wieder. Einige auch deiner Freunde, die dann sich einen Spaß gemacht haben, wie der Jürgen Tschandl. Den lassen wir natürlich lieb grüßen. Sportclub, immer wieder in Herrn Nals vorbeifahren. Das Stadion wächst, also da entsteht was. Bin schon gespannt. Also die Tribüne schaut jetzt schon nach Tribüne auch langsam. Also wird noch dauern ein Jahr. Heute im Jahr werden wir besser ausschauen am Sportclubplatz. Aber ja, seriöse Frage, Gabriel, kannst du dir vorstellen, auch mal die Austria-Herren zu trainieren? Ist eine aufgelegte Frage.
Ja, natürlich. Grundsätzlich, ich schließe gar nichts aus im Fußball, außer dass ich jemals in der Rapid-Mannschaft trainiere. Aber ich sehe mich voll und ganz jetzt bei den Frauen im Frauenbereich. Und wir haben mit Stefan einen super Cheftrainer, mit Helm bei den Herren. Ausschließen darf man nie was und natürlich bei Austria kann ich mir jede Aufgabe vorstellen.
Sehr gut, dann kommt der Fitsche mit der sehr interessanten Frage, die ich kenne ja schon ein paar Wochen, die kenne ich nicht so gut. Aber Andi gegen Stefan, wer wird beim Match eher die Gelbe bekommen wegen Meckerns? Seid ihr beide die mit Schiedsrichtern oder mit so ein bisschen anlegen? Bist du da auch gefährdet?
Ja, nein.
Ich habe in meiner Trainerkarriere noch keine Gelbe gekriegt.
Okay.
Mehr habe ich nicht zum Sagen.
Du schon?
Ja, ein, zwei, ja. Ja, das glaube ich haben wir gemeinsam, das habe ich letztens irgendwo gelesen, dass du der schlechteste Verlierer bist, da bin ich der zweitschlechteste. Also ja, ich bin nicht immer so ganz einverstanden, aber ich will einfach das Beste für mein Team und wenn ich irgendwo eine Ungerechtigkeit wahrnehme für meine Verhältnisse, dann äußere ich mich da, aber immer im Rahmen des Legalen.
Okay. Das heißt, du bist Vorbild, du bist ja bewusst, was du als Trainer auch ausschaust. Also das ist auch etwas, was man lernen muss, mit dem man leben muss und das man dann auch vorleben muss.
Ja, genau. Und ja, man wird eh bestraft, wenn es einmal
zu viel ist. Vielleicht dann notwendig, dass du als Trainer ein Zeichen setzt, genau. Und dann nimmst du halt eine Gelbe. Genau. Aber wenn das dann eine Wirkung bei deiner Mannschaft bringt, dann hast du das richtig gemacht.
Sehr gut. Wir haben natürlich Fragen. M8X99 will wissen, wie sieht die Kaderplanung für die nächste Saison aus? Dreifachbelastung, das haben wir schon besprochen. Da sind sehr viele Fragen auch drin, die wir schon besprochen haben. Aber die wollte ich noch herausnehmen. Und ich wollte natürlich auch mit dir noch besprechen, die Personalien, die jetzt in der Herrenbundesliga aufpoppen. Joao Sacramento, neuer Trainer von LASK. Ich meine, die haben von Hartberg den Job gekauft. Der Job hat da gearbeitet, nicht verloren und ist geschasst worden. Jetzt haben sie einen Portugiesen, der bei Mourinho gearbeitet hat, der sehr interessante Vita zugegeben. Ist das etwas, was dort funktionieren kann, weil er nicht Deutsch spricht und den Gruber nicht versteht? Oder wie soll ich das sehen?
Dann wird eine spannende Sache werden. Also wir müssen schon abwarten, wie er die Arbeit dann dort anlegt. Es wird natürlich für immer, wenn du aus dieser portugiesischen Kultur kommst, wird es ein bisschen komisch werden am Anfang, vielleicht, weil die Sprache nicht wirklich verstehen wird. Das ist vielleicht gut. Es wird ein bisschen, manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn du nicht alles verstehst. Also das ist schon, das kommt schon mit. Aber ich glaube, vom Fachmann her oder von seinem Fachwissen her kann er mit Sicherheit eine Bereicherung sein. Nicht? Aber es muss ja dann trotzdem am Ende des Tages nicht immer funktionieren. Nicht? Denn wir haben ja gute Beispiele dafür. Bad Blinders braucht man auch nicht reden. Nicht? Der ist mit riesigen Vorschusslorbeeren Co-Trainer jahrelang beim Jürgen Klopp und der ist wieder Klopp und hin und her. Am Ende des Tages kläglich gescheitert. Schauen wir mal, aber ich möchte über niemanden den Stab brechen, bevor ich eben nicht arbeiten gesehen habe. Und bin sehr gespannt, was da in Linz jetzt passieren wird. Ich freue mich richtig drauf.
Seit unserer letzten Sendung mit Peter Barkholt ist noch eine Entscheidung gefallen, die offen war. Rapid hat 3-0 gegen LASK gewonnen. Der LASK hat sich anders vorgestellt. Ja. Die wollten international spielen. Jetzt spielt Rapid international. Das ist meine nächste Personalie, Peter Stöger. Du bist da gesessen mit Austria-Präsident Golovica. Der hat dort, der Kurt hat dort, wie du gesagt, einmal Austria, immer Austria, geht sie für uns nicht aus, dass wir einen Bezirk wechseln und so. 159.000 Mal aufgerufen, dieses Video auf Social Media. Also was du zu Stöger gesagt hast, das ist rumgegangen. Hat sich das geändert? Jetzt ist hochoffiziell. Stöger hat sich sehr gefreut, dass sie international reingekommen sind. Steigen jetzt ein wie die Austria in der zweiten Quali-Runde der Conference League. Jetzt ist es fix. Wird es spannend werden?
Es wird spannend werden, wenn man beobachten wird müssen, wie die Art, wie der Peter das Trainersein interpretiert, wie das bei Rapid ankommen wird. Ich meine, wir sitzen heute wieder zu zweit da. Damals war es halt der Kurt Golovica, heute ist der Stefan Kennes halt da. Also da kommt Grün nicht in Frage. Das ist ja so. Der Peter war ja schon, der Peter ist immer andere Wege gegangen. Der Peter war ja Spieler schon bei Rapid, was für mich nicht gegangen war. Nicht? Also das, noch einmal, aber ich drücke ihm die Daumen. In jedem Match, außer gegen die Austria, das geht nicht. Aber ansonsten möchte ich, freue mich auch da auf diese Entscheidung und ich freue mich auch darauf, dass man sieht, ob da was weiterentwickelt sich, ob der Spielstil, den eigentlich der Peter ja verkörpert und den er jahrelang mit seinen Mannschaften immer wieder gemacht hat, ob das dann bei Rapid auch funktioniert, weil wir kennen alle Rapid und wir kennen alle den Anhang dort. Das interessiert dort, glaube ich, niemanden, wenn du 1-0 gewinnst, sondern die haben lieber 6-5 offensiven Fußball und das, für den steht der Peter ja nicht jetzt unbedingt, sage ich einmal. Nicht? Und jetzt werden wir schauen, was dann dort passiert. Es wird natürlich wie eigentlich bei jedem Verein, aber gerade bei Rapid ist es noch einmal ein Tippel mehr, wie erfolgreich wird er arbeiten, wie erfolgreich startet er in diese Saison hinein, wie erfolgreich werden sie in den ersten Wochen sein, wenn du da oder zwei oder dreimal eine mitkriegst, kann diese ganze Stimmung natürlich sofort wiederum in eine andere Richtung marschieren. Wenn er aber erfolgreich ist, kann das auch passieren, dass das explodiert. Nicht? Dann sollten sich vielleicht wieder diese sogenannten Experten, zu denen ich mich nicht dazu erzähle, die Handschuhe rau haben und irgendwo bearbeitend oder vielleicht nicht so zeitig ausladen und vom Mastertitel reden, weil das hat man dann am Ende des Tages eh gesehen. Nicht? Also immer schön die Kirche im Dorf lassen. Es wird spannend. Es wird spannend. Die Personalie Stöger und Rapid, es wird extrem spannend, weil ich gespannt bin, wie sich das wirklich entwickelt. Wenn vielleicht am Anfang das Rahl nicht so ins andere geht. Dann müssen wir schauen.
Stefan, er war jetzt zuletzt bei der Admira in einer anderen Funktion als Sportdirektor, nicht Trainer, hat sich rausgenommen aus familiären Gründen, das kennen wir die Gründe, hat er auch so gesagt, mit Zageta auch einen spannenden Co-Trainer geholt, was man jetzt auch nicht so in erster Linie erwarten hat können, aber er hat schon mit Manfred Schmidt in Köln und in Dortmund welche gehabt, er ist ein Menschenfänger, ist eher einer, der dieses Head-Off-Prinzip interpretiert, also wie siehst du die Personalie Stöger und Rapid?
Ja, ich glaube, Andi hat sehr, sehr treffend gesagt. Für mich, kenne ich mich ja nicht persönlich, aber es wirkt sehr, sehr intelligent, sehr, sehr klug in seinen Aussagen, sehr, sehr klar in seinen Zielen und Vorstellungen. Das wird einfach spannend sein, wie er das bei Rapid umsetzt, weil Geduldig ist der Anhang nicht dort auf jeden Fall. Das heißt, er wird gleich performen müssen. Ich bin auch gespannt, wie er da seine Trainer, wie er seine Co-Trainer da in Szene setzt, weil ich glaube auch, dass er eher da so ein bisschen so englisches Prinzip, sage ich jetzt einmal, von außen auf die Mannschaft einwirken wird. Aber er hat ein gutes Gespür dafür, eine Mannschaft zu schaffen und an Staff von der Mannschaft und ein Teamgefüge zu schaffen. Das hat er bei allen Mannschaften schon bewiesen und wenn ihm das gelingt, dann wird er auch dort erfolgreich sein.
Das Einzige, wo ich gespannt bin, ist, wenn es vielleicht nicht so läuft, wer von den zwei laut wird.
Stöger oder Sagreda?
Das interessiert mich sehr. Okay. Auf das bin ich schon gespannt.
Abschließend, weil halt doch die Frauen im Mittelpunkt gestanden sind, das 0-6 aufzuarbeiten ist. Ihr in der Bundesliga arbeiten wollt, was ist so der große Wunsch Richtung Frauenfußball in Österreich?
Mir der Wunsch ist einfach, dass man medial noch mehr wahrgenommen wird, dass da Aufmerksamkeit passiert und dass alle Vereine, da nehme ich jetzt auch die Austria mit ein, noch mehr verstärkt in diesen Frauenbereich investiert oder einfach ein Commitment. Da geht es nicht um Millionenbeträge, die man investiert, da geht es um Kleinigkeiten. Auch da haben wir schon drüber gesprochen, einfach Bedingungen schaffen, dass die Mädels professionell oder halbwegs professionell ihrem Sport nachgehen können. Und das ist einfach mein großer Wunsch, weil da entsteht so viel und da ist noch so viel möglich und so viel Potenzial und da sind einfach alle Sponsoren und auch Vereine aufgerufen, da noch nur ein paar Prozent mehr zu tun und der Output wird enorm sein.
Du brennst schon für die Sache, du freust dich anzufangen. Auf was freust du dich am meisten?
Auf die Duelle mit Steffen.
Ja. Okay, in diesem Sinne, wir werden jetzt auch ein bisschen eine Sommerpause einlegen, mal schauen. Wir werden im Juni noch die eine oder andere Sendung bringen, aber ich wünsche euch schönes Wochenende, alles Gute, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.